Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext zum heutigen ersten Weihnachtsfeiertag lesen wir miteinander die Verse aus Titus 3, die Verse 3 bis 8. Titus 3, 3 bis 8. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres heilend Gottes erschien, errettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Liebe Geschwister, die Predigt habe ich unter das Thema gestellt: Weihnachten, das Fest der Erneuerung. Gestern hatten wir Weihnachten, das Fest und der Tag der offenen Tür. Und wenn wir durch die offene Tür des Weihnachtsfests gegangen sind, dann sind wir bei Jesus, der unser Leben neu gestalten will. Und ich gliedere die Predigt in drei Punkte: unsere Vergangenheit erstens, zweitens das Eingreifen Gottes und drittens unsere Zukunft. Über unsere Vergangenheit spricht Paulus in Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, verirrt, dienend mancherlei Begierden und Lüsten und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Das ist wahrlich alles nichts, was einen vom Hocker reißt, was da an Verhaltensweisen beschrieben wird. Paulus redet hier von einem Menschsein ohne Jesus Christus. Von einem Menschsein, das die Erneuerung durch ein persönlich erlebtes Weihnachten noch nicht erfahren hat. Und er findet ein solches Menschsein wahrlich, findet für ein solches Menschsein wahrlich keine rühmlichen Worte. Unverständig. Ungehorsam. Na, ungehorsam, das geht gerade noch, denn wer will schon gehorchen? Aber verirrt sind wir denn irre? Lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Kann man so wirklich von Nichtchristen reden? Gibt's in der gottlosen Welt nicht auch viele Kluge und Weise? Kann man von Nichtchristen so pauschal behaupten, sie seien unverständig, ungehorsam, verirrt? Ist das nicht reichlich starker Tobak? In der Tat kennzeichnen diese Begriffe das Leben eines Menschen, der ohne Gott lebt, der Gott nicht kennt. Er ist unverständig. Denn ihm fehlt wahre Weisheit. Denn Weisheit und Verständnis meinen in der Bibel nicht Intellekt, den IQ. Das weiß übrigens sogar die Welt. Ich fand das interessant, dass man beides, intellektuelle Begabung und Weisheit, nicht einfach gleichsetzen kann. Ich habe vor Jahren mal vom früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt gelesen, der hatte gesagt, Intellektuelle neigen immer zu Spinnereien. Wörtliches Zitat, ich habe es im Internet nochmal nachgeguckt, wörtlich genau das hat er gesagt: Intellektuelle neigen immer zu Spinnereien. Das heißt, hohe Intelligenz und Weisheit gehen besonders häufig nicht Hand in Hand. Eigentlich müsste man es ja anders erwarten, ja, dass Intelligenz und Weisheit zusammengehen, aber offensichtlich gehen sie besonders häufig nicht Hand in Hand. Der frühere Bundeskanzler muss es ja gewusst haben. Der hat bestimmt mit vielen Intellektuellen zu tun gehabt. Meine Erfahrung bestätigt das voll und ganz. Viele Intellektuelle zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie alles andere sind als verständig und weise. Man könnte es an Hunderten von Beispielen zeigen. Ich will mich auf eines beschränken. Wie viele kluge Köpfe fragen ernsthaft nach der Herkunft und Zukunft ihres Lebens? Es sind ganz erschreckend wenige. Und dabei kann doch kein Mensch so dumm sein, dass er bei ernstem Nachdenken glaubt, sein Leben sei ein Produkt des Zufalls. Das heißt, viele hochintellektuell begabte Menschen sind so töricht, dass sie über die entscheidenden Fragen des Lebens, wo komme ich her, wozu lebe ich überhaupt und wo verbringe ich meine Ewigkeit, überhaupt nicht nachdenken. Wir sehen, der Mensch ohne Gott, auch wenn er intellektuell höchst begabt ist, ist zutiefst unverständig. Er mag einen astronomischen IQ haben, aber ihm fehlt Verstand. Und so fängt er an zu spinnen. Er spinnt eigene Luft- und Hirngespinste, wie denn das Leben in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einzuordnen sei. Matthias Claudius, ich habe uns mal ein Bild von diesem bekannten Liederdichter mitgebracht, hat das bekannte Abendlied geschrieben, der Mond ist aufgegangen. Und da heißt es in Vers 4, wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Matthias Claudius hat das nicht umsonst und zufälligerweise so gesagt. Er lebte um 1800, wie wir sehen. Das war die Zeit des zunehmenden Rationalismus. Der Rationalismus ist eine Weltanschauung, in der der Mensch sich mit seiner Ratio, lateinisch für Vernunft, fürs Maß aller Dinge hält. Wo der Mensch sich ungeheuer viel darauf einbildet, vernünftig zu sein und überzeugt ist, als vernünftiger Mensch Gott nicht mehr zu gebrauchen. Der heutige Mensch hat übrigens weithin begriffen, dass das nicht funktioniert. Er sucht wieder ganz intensiv die Anbindung ans Jenseits. Er sucht den verlorenen gegangenen Lebenszusammenhang mit der unsichtbaren Welt, weil er spürt, es muss mehr da sein. Er ist wieder zutiefst religiös, aber er sucht nicht die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und so spinnt er weiter seine eigenen Luftgespinste, diesmal eben religiöse Luftgespinste. Früher hat er atheistische, gottlose Luftgespinste gesponnen, wo er gemeint hat, Gott und die unsichtbare Welt verspotten zu können. Oder er hat rationalistische Luftgespinste gesponnen, wo er gemeint hat, mit seiner Vernunft alle Fragen beantworten, alle Probleme lösen zu können. Oder materialistische, wo er gemeint hat, nur was er ansehen und anfassen kann, das gäbe es wirklich, das sei von Bedeutung. Nachdem der Mensch erkannt hat, heute all das waren Luftgespinste, spinnt er sich heute religiöse Luftgespinste. Aus allem Glauben und Aberglauben dieser Welt spinnt er sich seine religiösen Phantastereien zusammen, so wie es ihm gerade passt. Und er meint, das könnte ein tragfähiges Fundament geben. Dabei müsste ihm der klare Menschenverstand sagen, dass auch das niemals funktionieren kann. Wir sehen darin wieder die Unvernunft. Und wenn wir schauen, wie viel Intellektuelle an diesem Unvernunft, an dieser Unvernunft beteiligt sind, man kann eigentlich nur den Kopf schütteln. Dabei ist die Sache doch ganz einfach. Das ist der einfachste, mit Vernunft begrenzteste und Verstand, Intellekt begrenzteste begreifen müsste und auch dem anderen klar sein müsste. Entweder hat Gott geredet. Entweder hat Gott sich wirklich und wahrhaftig offenbart. Dann würde eine solche Offenbarung uns sagen, Zuverlässiges und Gültiges über unser Leben und die Ewigkeit. Und nur eine solche Offenbarung. Wenn es eine solche Offenbarung Gottes gäbe, dann käme alles darauf an, dass wir sie kennen und dass wir unser Leben an ihr ausrichten. Und die Bibel sagt von sich, dass sie genau diese Offenbarung Gottes ist. So eine Offenbarung können wir aber keinesfalls beliebig umbauen und anpassen, wie es uns gefällt. Dann würden wir sie ja verfälschen. Und dann wäre sie nicht mehr zuverlässig und dann würde sie wieder nichts Habhaftes und Tragfähiges über unser Leben und unsere Zukunft zu sagen haben. Wenn es aber eine solche Offenbarung nicht gäbe, dann ist alles andere nur Phantasterei, Luftgespinste, wie Matthias Claudius sagte. Und deshalb, liebe Geschwister, sagt die Bibel, die Furcht des Herrn ist aller Weisheit Anfang. Jede wahre Weisheit beginnt damit, dass der Mensch Gott erkennt und sein Leben an Gott ausrichtet. Und Römer 3,11 bestätigt, da ist keiner, der verständig sei. Warum? Denn da ist keiner, der Gott sucht. Verstand haben heißt Gott suchen. Und Jeremia 4,22, denn mein Volk ist närrisch, sagt Gott, mich kennen sie nicht, törichte Kinder sind sie und unverständig. Wer Gott nicht sucht, wer Gott nicht kennt, der gleicht einem törichten Kind ohne Verstand. Das andere, was Paulus beschreibt, sind dann die Folgen davon. Ungehorsam, verirrt. Dann fragt der Mensch nicht nach den Wegen Gottes, er geht seine eigenen Wege und die führen in die Irre. Und dort in der Irre führen die Menschen ein Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Es ist ja grässlich, liebe Geschwister, wie unsere Welt von Tag zu Tag brutaler, rücksichtsloser und selbstsüchtiger wird. Dazu brauche ich gar nichts zu sagen, das sehen wir jeden Tag im Fernsehen. Aber so war der Mensch im Prinzip schon immer. Schon der alte römische Komödiendichter Plautus, der lebte um 200 vor Christus, also vor 2200 Jahren, sagte Homo homini lupus, auf Deutsch, der Mensch ist des Menschen Wolf. Ein Mensch ist dem anderen Menschen ein Wolf, ein Raubtier. Wie Bestien fallen die Menschen ohne Gott übereinander her. Und Raubtierkapitalismus ist ein Begriff, der diese Tatsache heute auf den Punkt bringt. Jeder ist nur auf seinen Vorteil bedacht, ohne Rücksicht auf den anderen. Und am Ende fragt der Mensch, warum es Gott mit seinem Leben nicht besser gemacht hat. Aber er hat doch gar nicht nach ihm gefragt. Er hat ihn nicht gesucht. Und nun sagt Paulus, so waren auch wir einst. Das fällt manchem von uns wahrscheinlich schwer für sich anzunehmen. Ich musste bei der Vorbereitung auch erst mal drüber nachdenken, als ich das so gelesen habe. Stimmt, das waren wir auch einst so. Gerade wenn wir in einer christlichen Familie groß geworden sind, dann waren wir ja nie ganz ohne Jesus. Wir waren durch den Glauben der Eltern ja in einem Haus, in dem der Segen Gottes geflossen ist, wo das Wort Gottes gehört und befolgt wurde. Ich hatte am 4. Advent im Zusammenhang mit der Segnung von Paula Leonie schon ein paar Sätze dazu gesagt. Wir sind gewissermaßen in der Gemeinschaft mit Gott groß geworden. Längst bevor wir selber etwas von der Liebe und der Gnade Gottes begriffen haben. Eine Zeit fern von Gott gab's im Leben von manchen von uns wahrscheinlich gar nie. So war es auch bei mir selbst. Dank meiner Eltern bin ich unter der gnädigen Hand Gottes aufgewachsen, von Mutterleib an. Und so ähnlich war es bei Paulus. Von klein auf gehörte er zum Volk Gottes, zu Israel. Er war nie Heide gewesen. Und doch kann er sich mit hineinnehmen in dieses »So sind auch wir einst gewesen, unverständig, verirrt, böse«. Ich denke, wenn wir einmal Jesus aus unserem Leben wegdenken, wenn wir das ausblenden, was er in uns ist und nur auf das sehen, was wir sind ohne ihn, dann können wir es verstehen, was Paulus damit meint. Und ich befürchte, das merken wir auch fast jeden Tag in Augenblicken, wo nicht Gott unser Reden und Handeln bestimmt, wo unser eigener Wille und unsere alte Natur den Ton angeben. Dann wird's erschreckend, nicht wahr? Oder kennen wir diese Augenblicke nicht mehr, wo der alte Adam oder die alte Eva wieder ganz ungebrochen zum Vorschein kommt, wo wir uns hinterher an den Kopf schlagen und sagen, wie konnte ich mich nur so unmöglich benehmen? Also ich kenne solche Momente bei mir leider schon noch. Und da sehen wir, was wir ohne Jesus sind. Auch nicht anders, als Paulus es hier beschreibt. Aber so hat Gott uns nicht gewollt. Und so hat Gott uns auch nicht gelassen. Gott hat eingegriffen. Und das ist der zweite Punkt, das Eingreifen Gottes, Vers 4. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes. Liebe Geschwister, wir können es gar nicht hoch genug einschätzen, mitten in dieser Ekligkeit und Abscheulichkeit eines Menschseins ohne Gott erscheint die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, wie es Luther übersetzt hat. Und das ist ja das Hauptthema von Weihnachten. Gottes Freundlichkeit und seine Liebe zu uns Menschen erscheinen leibhaftig im Kind in der Krippe. Da stehen die Weisen vermutlich sollen sein an dieser Stelle, die anbetend dastehen vor diesem Wunder von Weihnachten, dass die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes Gestalt gewonnen hat. Im Kind in der Krippe, im Mensch gewordenen Gottessohn. Dieses Eingreifen Gottes in unser Leben beschreibt Paulus mit zwei Eigenschaften Gottes. Er sagt, wir sehen hier erstens die Freundlichkeit, Die Elberfelder übersetzt an dieser Stelle etwas besser mit Güte oder wir könnten auch sagen Milde. Die Güte und die Milde Gottes ist Mensch geworden. Die Freundlichkeit steckt im zweiten Begriff, ganz wörtlich, in der Menschenliebe. So hat es Elberfelder auch übersetzt. In diesem griechischen Wort steckt der Begriff Freund mit drin. Man könnte übersetzen, die Menschenfreundlichkeit Gottes. Gott begegnet uns als Freund der Menschen. Da dürfen wir nicht schnell drüber weglesen, liebe Geschwister, das ist eine gewaltige Tatsache. Was für eine Aussage, Gott ist der Freund der Menschen. Ich erinnere mich, als junger Vikar bekam ich mit einer frommen Frau der Gemeinde heftigen Ärger. In einer Predigt hatte ich Gott als unseren Freund bezeichnet. Und sie hatte jetzt wohl die Befürchtung gehabt, ich wolle das anbiedernd missbrauchen. Das wäre gewiss auch falsch, das geschieht heute. Da wird Gott als Freund auf das kumpelhafte Niveau herabgezogen. Und das ist ganz gewiss falsch. So sehr Gott unser Freund ist, wenn ich es mal etwas salopp sagen darf, er spielt immer in einer ganz anderen Liga, als wir es uns überhaupt nur vorstellen können. Gott bleibt immer der unermesslich Große und Unvorstellbare und Erhabene. Aber trotzdem und umso mehr, liebe Geschwister, ist eine gewaltige Tatsache, die wir uns nicht nehmen lassen dürfen. Gottes Wort sagt's und wir dürfen daran festhalten. Gott will unser Freund sein. Viele Stellen der Bibel bestätigen's und wir singen's immer wieder im Gottesdienst, in den Bibelstunden und Gebetsstunden. Welch ein Freund ist unser Jesus. Das ist nicht nur eine Erkenntnis des Pietismus, das ist ein zutiefst reformatorisches Wissen. Gott will unser Freund sein. Es gehört zu den großartigsten Inhalten der Weihnachtsbotschaft. Davon weiß der Islam nichts mit seinem fernen und unnahbaren Allah. Davon wissen die Buddhisten nichts mit ihrem unpersönlich verstandenen göttlichen, mit ihrer unpersönlich verstandenen göttlichen Macht. Aber die Bibel sagt uns, der allmächtige Gott hat dich so lieb, dass er dein Freund sein will. In Jesus wird die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes Person und stellt sich zu uns. Er tritt nicht nur neben uns als unser Wegbegleiter. Er geht nicht nur vor uns her als unser Vorbild und Wegbereiter. Er tritt nicht nur hinter uns, als um uns den Rücken frei zu halten, als unser Beschützer. All das tut er auch. Die Bibel sagt, von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Aber er tut noch viel mehr. Er tritt an unsere Stelle. Und darin erweist sich echte und tiefe Freundschaft. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus selber, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Da sehen wir es übrigens, dass Jesus selbst uns als seine Freunde bezeichnet, für die er sein Leben lässt. Das ist wahre Freundschaft, das ist echte Liebe, dass einer sein Leben in die Waagschale wirft für den anderen. Und das tut Gott für uns, so sehr ist er unser Freund. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Verse 4 und 5. Jetzt redet Paulus vom Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes. Er meint die Taufe und das, was Gott durch die Taufe an uns wirken will. Da veränderte sich ja dann auch das Leben des Paulus. Er hatte vorher schon zum Volk Gottes gehört. Er war nie fern von Gott gewesen, aber er hatte doch den Heiligen Geist noch nicht gehabt. Das ändert sich erst in Damaskus, als er vor Damaskus dem auferstandenen Herrn begegnet und als er in Damaskus mit dem Heiligen Geist erfüllt wird und sich taufen lässt. Gerade in der Taufe dürfen wir das erfahren. In der Taufe wird uns das Eingreifen Gottes körperlich fühlbar nahegebracht. Gott wäscht unsere Sünden einfach ab. Das ist das Bad der Wiedergeburt. Der alte Mensch wird untergetaucht, stirbt sinnbildlich und ein neuer Mensch, voll Heiligen Geistes, wird auferweckt zum neuen Leben. Ein verirrter, ungehorsamer, unverständiger Mensch wird aus einem Leben, das dem sicheren Tod entgegengeht, herausgerettet. Und Gott rettet uns nicht nur, er schenkt uns seinen Heiligen Geist, der unser Leben neu macht. der uns von innen heraus umgestaltet. Im Leben eines jeden Getauften hat Gott wirkmächtig eingegriffen. Denn jeder Getaufte ist ja auf das getauft, was Gott durch Jesus Christus zum Heil vollbracht hat. Das bekommt der Täufling in der Taufe geschenkt und zugesagt. Der ist nun gewissermaßen geistlicher Milliardär geworden. Alle Verheißungen Gottes sind ihm in der Taufe geschenkt. Aber die gilt es dann natürlich auch im Glauben zu ergreifen und darin zu leben, was Gott uns geschenkt hat. Ich lade an dieser Stelle wieder einmal ein, wer noch nicht getauft ist, der möge sich doch sehr ernsthaft überlegen, ob es für ihn nicht längst an der Zeit sein könnte. Wir haben bereits einen Taufkandidaten fürs neue Jahr. Die betreffende Person möchte aber ungern allein getauft werden. Vielleicht haben wir noch ein oder mehrere weitere Personen, die sagen, ja, das ist jetzt bei mir auch dran. Ich will zu Jesus gehören und das will ich auch durch die Taufe öffentlich bezeugen und mir vom Herrn alles zusagen lassen. Da kommt übrigens eine spannende Frage auf, die direkt mit unserem Predigttext zu tun hat. Welches geistliche Level muss ich erreicht haben, um zur Taufe zugelassen zu werden? Wir haben heute alle möglichen Computerspiele und bei vielen dieser Computerspiele ist so, man muss ein bestimmtes Level erarbeitet haben, dann darf man erst bestimmte Räume betreten, bestimmte Aufgaben lösen. Und dieses Leveldenken, liebe Geschwister, das merke ich, das ist bei uns auch im geistlichen Leben ganz tief verankert. Viele Menschen meinen, ich muss erst ein bestimmliches geistliches Level erreicht haben. Ich muss mich erst aus einem bestimmten Sumpf herausgeschafft haben, ein bestimmtes Maß an Frömmigkeit erreicht, damit ich auch Gott unter die Augen treten kann und sagen kann, so jetzt möchte ich mich taufen lassen. Von daher, wie oft etwa darf ich im Jahr noch sündigen, um der Taufe würdig zu sein? Klare Ansage, wir sind der Taufe immer unwürdig. Jeder von uns ist der Taufe immer unwürdig. Als unwürdige Sünder kommen wir zu Jesus und Jesus liebt uns trotzdem. Und er will uns trotzdem annehmen und unsere Sünde vergeben. Deshalb brauchen wir nur eins, uns als Sünder erkennen, als Sünder, der die Gnade Gottes braucht, der Jesus als seinen Heiland und Erlöser annehmen möchte. Wer da noch Fragen hat, darf jederzeit gerne zu mir kommen. Wir müssen uns nicht aus eigener Kraft erneuern, bevor wir zu Jesus und zur Taufe kommen dürfen. Gott will uns neu machen durch seinen Heiligen Geist. Und deshalb auch das Thema Weihnachten, das Fest der Erneuerung. Es ist das, was Gott uns schenkt. Es ist das, was Gott an uns wirkt, Erneuerung. Und durch diese Erneuerung bekommt unser Leben dann auch eine gewisse Zukunft. Damit noch kurz beim dritten und letzten Punkt. Unsere Zukunft, ich lese noch Vers 7, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens werden. Dass wir überhaupt davon reden können, ist schon großartig. Kinder Gottes haben Zukunft. Wenn alles auf dieser Welt zu Ende gegangen ist, wenn diese ganze Welt mit ihrem oberflächlichen Haschen nach Leben, nach Ruhm, nach Anerkennung, nach Reichtum längst Schnee von gestern ist, liebe Geschwister, dann leben wir als Kinder Gottes ewig beim Vater. Was für eine Sache. Unglaublich. Auf das wir Erben seien nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Und dann macht Paulus weiter, zuverlässig ist dieses Wort. Und er verbindet die eindringliche Mahnung an Titus damit, ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Es ist schon interessant, wie Paulus das betont, wie er es dem Titus regelrecht einhämmert. Zuverlässig ist dieses Wort. Mann, da kannst du dich echt drauf verlassen. Das ist nicht einfach nur frommes Geschwalle. Das ist Wort des lebendigen Gottes. Und deshalb will Paulus, dass Titus auf diesen Dingen fest besteht und wir natürlich auch. Dass wir unser Leben auf diesem Fundament fest verankern. Und dann sagt Paulus, dann zeigt sich ein erneuertes Leben auch an seinen Werken, damit die, die an Gott gläubig geworden sind, darauf bedacht sind, sich eifrig zu erzeigen in guten Werken. Solches ist gut und nützlich den Menschen. Niemand kann sich durch gute Werke erlösen selber. Aber wenn wir erlöst sind durch die Gnade Gottes, dann sollen auch die guten Werke nicht fehlen. die machen das Kennzeichen aus eines erneuerten Menschen. Von der Gemeinde Jesu, von einer Gemeinschaft erneuerter Menschen, da geht was Gutes aus. Da strömt Liebe aus und Hilfsbereitschaft. Da ist echtes, fröhliches, ansteckendes Menschsein. Darum wollen wir Gott bitten, dass auch wir so eine Gemeinde sind. Gerüchteweise, liebe Geschwister, höre ich, und es freut mich, dass das über unsere Gemeinde gesagt wird. Ich sage es mal ganz vorsichtig, gerüchteweise höre ich's, dass man in der Eichenau freundlich und anständig und christlich miteinander umgeht. Wenn solche Gerüchte über uns tatsächlich im Umlauf sein sollten, dann dürfen wir dem Herrn auf den Knien dafür Dank sagen. Und dann haben wir allen Grund, auf den Knien zu bleiben und den Herrn zu bitten, dass er uns darin erhält und noch viel mehr wachsen lässt, dass wir uns eines solchen Gerüchts würdig erweisen, zum Nutzen der Menschen und zur Ehre seines Namens. Damit wir eine Gemeinde sind, von der Freude, Friede und Liebe ausgehen. Amen.